Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig, es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde. Und somit herzlich willkommen zum neuen Podcast «Seitenblick». Ein Podcast zu Inklusion, ein Thema, das uns alle betrifft. Ich bin Valeria Stocker und heute ganz außerordentlich euer Host. Das ist unsere allererste Folge. Wir reden ab heute einmal im Monat mit interessanten Persönlichkeiten und erkunden mit ihnen neue Perspektiven in Bezug auf die Inklusion. Unser heutiger Gast ist Jan Graf. Er ist Aktivist für Inklusion und soziale Gerechtigkeit, Podcaster, Moderator und seit dieser Spielzeit Verantwortlicher für Inklusion am Kleintheater Luzern. Und dort haben wir zwei uns auch kennengelernt. Ich bin verantwortlich für die Vermittlung am Kleintheater und zusammen stellen wir diesen Podcast auf die Beine. Ich bin normalerweise eher im Hintergrund. Jan ist euer Host. Aber weil Jan heute unser Gast ist, darf ich heute die allererste Folge moderieren. Aber jetzt zu dir, Jan. Wie geht's dir?
Momentan ein bisschen aufgeregt, weil es unser Baby ist und wir in den Geburtsvorbereitungen sind und noch nicht genau wissen, wie die Geburt ist, aber freudig erregt.
Sehr schön, sehr schön. Und wer steckt denn hinter dem Namen Jan Graf? Wer wird uns in Zukunft bei diesem Podcast begrüßen?
Ja, der Jan Graf ist ein sitzender, rothaariger, manchmal auch ein bisschen ein Eckelzwerg und hat, wenn man den Lehren von meinen Elternbericht traut, je nach Lehrerin, hat es geheissen, die Jan hat ein grosses Redetalent oder ein grosses Redebedürfnis. Darum hat sich dann auch der Weg ins gesprochene Wort als Moderator und Podcaster sich sehr geeignet.
Sehr gut.
Wie hast denn du den Jan Graf kennengelernt?
Ja, also ich glaube auch, den Jan habe ich kennengelernt als jemand, der viel und gut reden kann und auch sich für seine Anliegen einsetzen. Und ich habe es einfach immer sehr spannend gefunden, jetzt im Kleintheater mit dir ins Gespräch zu kommen über Inklusion. Also das ist auch unser Auftrag, aber du hast wie neue, andere Ansätze, die ich so vorher nicht gekannt habe. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist auch spannend für mehr als nur intern im Kleintheater, sondern es sollen auch mehr Leute an deinen Gedanken dürfen teilhaben. Und vor allem auch, wenn du ins Gespräch gehst mit anderen Leuten, die vielleicht selber betroffen sind oder selber irgendwie in einer Machtposition sind, was Inklusion betrifft, freue ich mich, wenn du dann ein bisschen auf den Zahn fühlst.
Doch, das fand ich, glaube ich, sehr, sehr gut.
Super. Genau, und jetzt eben der Podcast. Die Idee ist ja irgendwie geboren. Wir haben Lust, das zu machen. Aber was ist für dich das Anliegen an diesem Podcast? Oder warum dieser Podcast?
Also ich kann es dir auch mal erzählen. Momentan bin ich Host von mit dem zusammen von drei Podcasts. Mein eigener, wo ich Gäste treffe, die aber jetzt nicht nur zum Thema Behinderung etwas zu sagen haben, eben würde ich gerne reden mit ganz verschiedenen Leuten. Dann habe ich einen Podcast von ProCap Zentralschweiz, der sich dann nur ums Thema Behinderung widmet, aber in der Bubble selber auch ein bisschen sich bewegt und jetzt Seitenblicke, unser neuestes Kopfgeburt, sollte sich mehr auch ums Thema Inklusion und Gesellschaft drehen. Und darum habe ich eigentlich auch Bock, das einmal zu machen und auch schon ums Thema Behinderung in der Inklusion anzuschauen, aber mehr aus den verschiedenen Blickwinkeln. Darum freue ich mich jetzt schon auf gewisse Gäste und halt auch auf der sogenannte Live-Podcast, der aber nicht live übertragen wird, sondern live mit Publikum aufgenommen wird. Und dort gibt es schon zwei ganz spannende Gäste, die ich dann wahrscheinlich im Ausblick noch ein bisschen eher drauf gehen. Und das Gesamtpaket hat mich jetzt einfach gereizt. Und, dass ich es nicht muss allein machen, hat mich eben auch gereizt, weil das hat schon in der Dynamik, in der Vorbereitung schon ganz andere Türen geöffnet, wie die anderen zwei Podcasts, die halt wirklich nur meinen Stempel drauf haben, hat sich jetzt schon mit dem Intro etwas ganz Neues ergeben, wo ich gespannt bin, wie ich mich drinnen entwickle und wie sich die ganze Sache entwickelt.
Ja, ich bin auch gespannt, wie es das hingeht. Aber das ist schon ein bisschen angetönt, so Inklusion ist vielleicht, aber Behinderung ist vielleicht nicht wie ein Teil davon. Ja. Aber wenn du von Inklusion redest, von was reden wir denn? Oder es ist ja so ein bisschen ein ominöses Wort, das viel gebraucht wird. Aber was verstehst du ganz persönlich unter dem Wort Inklusion?
Inklusion ist für mich, wenn es gelebt wird, ist es eine neue Gesellschaft, also eine neue gesellschaftliche Norm. Und momentan sind es eher aus Tabu-Gruppen, die sich langsam gestärkter in Dialog, in gesellschaftlichen Dialog begeben und auch ihre Bedürfnisse und ihre Rechte und Pflichten mit sehr privilegierte Gesellschaft, die weiss, cis und männlich dominiert ist, wenn sich einen Platz am grossen gesellschaftlichen Tisch erkämpfen oder erreden. Und das ist momentan sehr mit dem verbunden. Das habe ich auch jetzt ein bisschen gemerkt. Man muss über neue Normen und neue Privilegien, vielleicht auch ein bisschen umverteilen. Das habe ich jetzt auch sehr stark gemerkt in der Arbeit im Kleintheater, wo dann halt wirklich gelebte Inklusion im Vordergrund steht und nicht nur Tischinklusion. Also wenn ich am Tisch über Inklusion und was es braucht rede, mit ganz verschiedenen Leuten, habe ich mehr Zustimmung, wieder wenn ich dann im Alltag an den Stellschrauben drehe, weil dann sich eben die meist Fußgänger genormte Welt sich muss vielleicht gewisse Alltagstrotz neu denken und dann sich wie dem Privileg bewusst werden und das auch nicht gern teilen.
Und aber du sagst es ja schon, hast jetzt Kleintheater angesprochen und deine Aufgaben dort. Und wir arbeiten ja beide dort und von dort aus ist unser Podcast entstanden. Und wenn wir jetzt das Kleintheater wie so ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen, weil das Kleintheater sich ja auch als Ziel gesetzt hat, inklusiver zu werden. Wenn du jetzt wie nochmal so einen Schritt zurückgehst, was findest du denn wichtig, dass ein Kulturbetrieb beachtet, wenn sie das Gefühl haben oder sich als Ziel setzen, wir werden jetzt inklusiver oder wir wollen ein inklusiver Kulturbetrieb sein. Was muss man in den Weg leiten, auf was muss man achten?
Also sicher mal Betroffene ein Gefäß geben, das macht das Kleintheater schon mit dem Beirat und natürlich noch mit der Einstellung von mir. Und was ich jetzt immer mehr feststelle, reden ist schon gut und schön, aber dann möglichst schnell an den Stellschrauben probieren zu drehen. Auch wenn man, das hat man jetzt auch bei mir gemerkt, manchmal muss Kompromisse eingehen, aber um wirklich etwas zu ändern, hat es eine Haltung. Und eine Haltung kannst du nur umsetzen, wenn du aktiv etwas dazu machst. Eben nicht zu lange an der Idee Inklusion fabulieren, sondern auch wirklich das in die Realität bringen. Also wirklich ins Machen kommen. Und das hat eben jetzt Kleintheater mit Anstellungen oder halt auch schon mit Bruchlandungen auch ein bisschen festgestellt, um wieder können, sich Gedanken zu machen und dann wieder neu anzusetzen. Und viele sind sich dem nicht bewusst, dass das, was am Tisch besprochen ist, nachher in der Realität die und die Konsequenz hat. Aber weil das Kleintheater mit der neuen Leitung macht, sind wir auch schon eher bereit, über gelebte Inklusion nachzudenken und wissen, was das bedeutet. Bei vielen hört es eben beim Tisch und der Fabulierung auf. Und darum sage ich, mehr ins Handeln kommen und im Handeln reden. Nicht am Tisch reden und nachher aber Angst haben, das umzusetzen.
Und Aber du sagst, das gibt einen Beirat einerseits, aber auch deine Anstellung beim Kleintheater. Was sind denn die Aufgaben vom Beirat? Oder wie ist der Beirat zusammengesetzt oder entstanden? Oder was hat er auch vielleicht für Handlungsmöglichkeiten? Wenn du von Handlungsmöglichkeiten redest, sitzt ihr mit dem Beirat am Tisch? Oder passiert aus dem, also genau, ich kann mir nicht so genau vorstellen, ich weiss, es gibt einen Beirat, aber
wie wir sind die Möglichkeiten? Du musst mich korrigieren, wenn du genau hier weisst, in deiner Recherche zu dieser Folge. Wir haben das Label Kultur inklusiv, glaube ich, seit 2019. Mhm. Und dort das Label ist von der Prämfirmis und dort ist eine Auflage gewesen, einen Beirat zu machen von betroffenen Leuten. Und meine Person ist zuerst in dem Beirat gesessen und hat einfach einmal mit der damaligen Leitung angeschaut, was könnte man machen. Aber der Beirat hat nicht die Kompetenz, das dann auch einzufordern, sondern es ist mehr Ideengeber und mehr so einfach Sitzungen zu haben und wieder mal zu schauen, ist etwas gegangen, warum nicht, was sei Community und so. Und seit dieser Spielzeit, jetzt 23, 24, sind Janine und Fabienne zu mir gekommen, Januar 23, und haben mich gefragt, ob ich mir da ein Pensum vorstellen könnte. Und ich habe gesagt, ja. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, als ich verantwortlicher Inklusion geworden bin, dass ich auch nur einen Teil abdecken kann von der Mobilitätseingeschränktheit. Und habe dann gemerkt, ich brauche den Beirat schon als Ideengeber, aber halt auch mehr an mich binden und habe dann das auch zurückgespiegelt, auch am Beirat selber, dass sie wie mehr Mitspracherecht haben. Und auch, wir haben auch selber gemerkt, dass ich, auch wenn ich im Thema Inklusion glaube ich schon recht weit bin, gar nicht weiss, wie es ist, als gehörloser Mensch also einen Theaterbesuch zu machen. Und dann haben wir das auch gemerkt und dann haben jetzt festgestellt, dass wir, wie wenn wir unser inklusives Programm zusammenstellen, müssen wir mehr auch Wünsche und Ratschläge vom Beirat zu Kenntnis nehmen und sich auch an dem ausrichten, also mehr an der Community ausrichten. Und das sind wir jetzt dran. Also von einer nur Diskussionsgruppe sind sie jetzt wirklich aktive Ideengeber und auch Zurückspiegeln, wo sie vielleicht vorher nicht so stark einbezogen worden sind, auch ins Programm.
Also dass sie eigentlich mehr sind als ein Beratungsfunktion. Ja. Also sie haben mehr eine Beratungsfunktion gehabt, jetzt sind sie mehr, dass sie können Sachen wirklich so anbringen
und auch diskutieren. Ja. Und nicht einfach, wir haben einen Beirat, ich wollte auch in der anderen Führung gar nichts unterstellen, aber wir hätten einfach, wir geben ihnen mehr Kompetenzen und können dann mit dem Fachwissen mehr etwas anfangen als vorher.
Und vorher hast du so ein bisschen davon geredet, dass es so das eine passiert wie am Tisch und das andere ist nachher so ein bisschen die Realität. Und vielleicht kannst du so ein bisschen wie aus einem Nähkästchen plaudern, was du auch immer. Wie sieht es im Kleintheater aus? Also gibt es irgendwie ein Beispiel, wo du kannst sagen, hey, das klappt schon mega gut, das ist irgendwie der Moment vom Tisch zu der Realität, hat irgendwie geklappt oder das haben wir können umsetzen und was, wo sind vielleicht auch Sachen, wo wir nochmal gescheitert sind oder auf die Nase gefallen sind oder gemerkt haben, hey, dort ist es wirklich einfach kompliziert und es braucht Zeit. Gibt es irgendwie so Beispiele, wo du kannst sagen, dort, das ist irgendwie, das veranschaulicht die Problematik ein bisschen oder das ist ein gutes Beispiel oder ja.
Also, was ich sicher herauszustreichen ist, das ganze Kleintheater-Team will mehr Inklusion. Also es ist nicht nur eben eine Fabulierung, dass es gut tönt, sondern man will, auch das hat man schon gezeigt, aus der Führung raus, man will eine Stelle schaffen von jemandem, der selber betroffen ist. Man hat ja das vorher irgendwie in der Vermittlung inne gehabt und so. Das ist sicher mal so der erste Punkt, dass ich wirklich ein Pensum habe, dafür auch gezahlt bin. Also auch der Beirat wird neuestens gezahlt für die Sitzungen. Also, dass man das Fachwissen auch honoriert. Das ist, was Thema Inklusion ist. Ich wäre, glaube ich, wirklich gut bezahlt, wenn ich immer meine Fachexpertise könnte in jede Richtung könnte verrechnen. Also, wenn es um den Kanton geht oder so, dann hätte ich einen guten Lohn. Aber das ist nur, also, das macht das Kleintheater. Das ist sicher gut. Und ich merke auch, das Team hat sich dieser Philosophie angenommen und ich fühle mich getragen als Expertise und als Person vom Team. So. Und wir haben sicher viel anstoßen, haben aber halt jetzt auch gemerkt, dass eben die Idee am Tisch nachher in der Realität ein bisschen anders aussieht. Und dort haben wir auch gemerkt, oder ich als aktivistischer Mensch, dass ich dort vielleicht, wenn man es als Person vom Kleintheater muss anschauen, manchmal in einen Rollenkonflikt kommen, weil die Normen von einem Kleintheater vielleicht begrenzter sind als der Wille vom Aktivist, etwas inklusiv zu gestalten. Also mit der momentanen sanitären Problematik, dass wir kein Rollstuhl-WC haben, das ist einfach irgendwo gegeben. So. Wenn ich natürlich als Aktivist, und das höre ich immer wieder zurückgespiegelt aus der Community, in kein Rollstuhl-WC, also kommen wir nicht. Und ich habe dann gleich Möglichkeiten probieren aufzuzeigen, wie mit dem Cascada, wo das Restaurant nebenan ist, kann man sich natürlich auf einen Standpunkt stellen, das tue ich mir nicht an, das kann ich auch als Aktivist verstehen, weil es sind gleich eine Viertelstunde, aber da dann auch wieder zu merken, wenn dann nur das das Knockout-Thema ist und dann jemand kommt, wird es dann natürlich für mich als Mensch, der im Kleintheater angestellt ist und gewisses will, durchboxen oder schmackhaft machen, aber niemand dann kommt. Wegen dem wird es dann halt auch schwierig, das zu verbalisieren an einen Stiftungsrat oder an einer Leitung. Wir müssen mehr Rostoplätze haben. Und wenn dann niemand kommt, wegen dem, dass wir keine sanitäre Anlage haben. Darum merke ich, ich kann das verstehen, aber ich kann dann auch verstehen, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir das und das gemacht, es kommt niemand. Kann ich dann auch verstehen, dass man sagt, du, aber gell, jeder Rostoplatz kostet uns 2 Sitzplätze. Und wir können die Sitzplätze anders verkaufen, wenn wir jetzt keine Nachfrage haben. Das habe ich dann schon gemerkt, da wird es dann schon schwierig, wer gibt jetzt wem die Chance und welche Gruppe ist jetzt eher bereit, die Hand zu geben. Also dann bin ich wirklich manchmal in der Mitte und denke, ich kann alles verstehen, aber beide Seiten werden nicht glücklich irgendwie. Das habe ich jetzt gemerkt durch diese Arbeit, das habe ich mir im inklusiven Arbeit, wo ich sonst habe, nie so gemerkt, dass gelebte Inklusion anders ist als die, wo man am Tisch mit grossen Ideen ausschmücken will. Dass das, wenn sie gelebt ist, anders aussieht wie am Tisch.
Mhm. Also, aber dass du so irgendwie zwischen Tisch und Stuhl ein bisschen stehst, du hast das auch mir schon mal so ein bisschen erzählt in so Vorgesprächen, dass du das Gefühl hast, du hast verschiedene Hüte oder verschiedene Rollen, die du wahrnehmen musst. Einerseits der Jan als Aktivist, andererseits der Jan als Mitarbeiter vom Kleintheaterteam. Und
dann natürlich noch der Jan als Führungsperson, oder? Weil ich habe das dann auch gemerkt, mit meinem Podcast, mit meinem Engagement sonst, da kann ich einfach entscheiden und das kann ich machen. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Rolle als verantwortlicher Inklusion auch wollte, mit dieser Hauruck-Attitüde, die ich habe, die Sachen durchziehen und habe dann aber auch nicht gemerkt, welche Komponenten da mitspielen und habe jetzt auch wieder müssen merken, ich habe auch einen guten Rahmen, wo ich Sachen machen kann, aber sie sind natürlich nicht gleich, wie wenn ich jemanden einladen oder etwas selber machen will. Dann bin ich mir dann schon auch merken, und die drei Figuren glücklich zu machen, ist das, was ich merke, das muss ich irgendwie, aber ich kann mir es einfacher vorgestellt.
Und wenn du so glaubst, also wenn du so an das Kleintheater denkst, oder auch vielleicht auch sonst, wir können ja wie über das Kleintheater ausgehen.
Ja, ich kann noch ein Beispiel machen, oder? Ich komme auch manchmal, am Anfang von meiner Dings, wo ich sensibilisiert habe, sind dann schon auch Fragen gekommen, die für das Kleintheater relevant sind, aber mehr aus der Sicht von Fußgängern. Also, was bedeutet das bei einem inklusiven Anlass? Können wir unsere Arbeitsethik und auch Arbeitsqualität aufrecht behalten an einem Kassenbeispiel, wenn dann plötzlich ein Stau ist, weil mehr Rohstoff haben? Was machen wir mit dem Platz? Fühlen sich dann beide Seiten wohl? Und dann kommt dann der Aktivist in mir vor und sagt, muss sich Fußgänger dann immer auch wohlfühlen. Also ich sehe das schon aus Theatersicht. Sehe ich die Problematik, weil wir müssen am Markt auch irgendwo ein bisschen bestehen. Aber der Aktivist in mir sagt, ja, aber muss denn das? Und das sind so kleine Beispiele, wo dann auch manchmal ein bisschen Bauchweh machen. Weil eben der Aktivist, die angreift, sagt, ja, wir probieren es einfach.
Und es braucht wahrscheinlich einfach auch Zeit.
Ja, und halt, eben, das habe ich angetönt, Privilegien müssen neu verteilt werden. Und das ist am Anfang immer unangenehm, weil man Angst hat, man hat nachher die Privilegien nicht mehr.
Wie
ein reibungsloser Transfer an einer Kasse. Obwohl wir das noch nie durchgespielt haben, weil wir gar noch nicht so einen Zulauf hatten mit so viel Rohstuhl. Doch, wir haben sie gehabt, bei Graf trifft Kaiser und dann ist reibungslos gegangen. Und dann habe ich dann schon auch gemerkt, dann ist das Team schon auch beruhigter gewesen als vor dem Anlass. Und das muss ich irgendwie können managen. Und das sind schon so Komponenten, die ich vorne im Thema Inklusion gar noch nicht gemerkt habe, dass das auch zum Teil vom Spiel gehört.
Ja, aber so, ich habe das irgendwie noch spannend gefunden bei dir, so zu merken, du hast viel schon in so der Sensibilisierungsarbeit gemacht und auch jetzt im Team vom Kleintheater, du musst so die Rolle ein bisschen übernehmen, die Leute sensibilisieren, unser Publikum sensibilisieren, eben wenn sie Aufführungen von uns kommen, sich bewusst sein, hey, es gibt einfach nicht nur FußgängerInnen auf der Welt, es gibt nicht nur Menschen, die gut gehören auf der Welt. Also so wie, dass wir unser Publikum durch das auch auf eine Art probieren zu sensibilisieren oder probieren, irgendwie das aufzumachen, dass es eben auch noch andere Perspektiven gibt. Und gleichzeitig hast du dann wie mal so gesagt, ja, die Sensibilisierung ist ja schön und gut, die ist wichtig, aber du fragst dich manchmal so, was passiert nach dieser Sensibilisierung? Also so wie, was machen wir noch, was kommt nach der Sensibilisierung? Und dort habe ich mich dann so gefragt, hast du dort noch Hoffnung, dass es irgendetwas nach dieser Sensibilisierung passiert? Oder hast du dort schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und hast das Gefühl, ja, man gibt sich so zufrieden, mit mir hat jetzt alles auf dem Schirm, aber in der Umsetzung ist es dann vielleicht eben gleich schwierig.
Also, vielleicht mache ich mich da nicht ganz beliebt. Also ich glaube, in der Sensibilisierung von einer Gesellschaft sehe ich Hoffnung. Dass ich wirklich einmal ein Leben kann geniessen als gleicher Teil von einer gelebten Gesellschaft, sehe ich momentan nicht, außer ich mache den Gap zu. Also wenn ich nicht immer sage, was ich brauche und es einfach mache, bin ich Teil von einer Gesellschaft. Wenn ich jetzt würde sagen, ich hätte es gerne so und so, da knirscht es dann schon sehr im Gebälk. Oder wenn ich dann das sehe, seit 20 Jahren, jetzt abseits vom Kleintheater, seit 20 Jahren ist es klar, dass die SBB muss Bahnhöfe umgebaut haben. Und sie fangen erst jetzt an, das zu realisieren, was das bedeutet. Also kann man sagen, die letzten 15 Jahre ist es einfach egal gewesen. Also so, und erst jetzt sind wir im Prozess, dass man denkt, der Mensch mit Behinderung oder das Individuum mit Behinderung gibt es auch noch. Darum sage ich, ich muss das Bedürfnis vom Aktivisten immer wieder punktuell anschalten, aber ich darf nicht nur im aktivistischen Denken denken, weil sonst höre ich auf. Und so Kleinigkeiten wie im Kleintheater muss ich im grossen Bild anschauen und sagen, doch im gesellschaftlichen Vergleich macht das Kleintheater sehr viel. Das muss aber nicht heissen mit dem Bedürfnis vom Aktivisten. Mhm. Darum sage ich, wenn man es im gesellschaftlichen Wandel anschaut, sehe ich eher positiv und sehe ich auch, dass viel geht. Als Aktivist komme ich gleich noch graue Haare rüber. Ich weiß nicht, ob das deine Frage irgendwo beantwortet, aber es ist wie alles in diesem Spiel ein Gemisch von wo leist der Fokus drauf. Oder weil das siehst du auch im Team, und da wollte ich jetzt auch niemandem vor den Kopf stoßen, das sind auch wieder ganz verschiedene Individuen. Und die haben auch eine Vergangenheit mit einem Stereotyp Behinderung. Altersbedingt oder erfahrungsbedingt. Wenn ich dann natürlich alle aufs gleiche Niveau aufhabe, bin ich schon nur am Individuum dran. Mhm. Und also das merke ich manchmal auch, dass vielleicht nicht jetzt, dass mich das tüpft, weil das sehe ich auch in der Gesellschaft. Also in der Gesellschaft ist es gar nicht so lange her, dass ich gefragt worden bin, wo ist meine Begleitperson? Das ist jetzt im Kleintheater noch nie passiert, aber gewisse sind eher zögerlich im Zusammenspiel mit mir, andere sind mutiger, andere haben eher die Frage, wie viel kostet es? Andere sagen, wir probieren es. Und dort merkst du, dass halt das ganze Thema Behinderung auch wieder sehr eine individuelle Sache ist. Und das ist schon auch für mich als Aktivist spannend, weil ich kann als Labor das Kleintheater anschauen, wie weit sind wir in der Inklusion wirklich. Mhm. Und bei manchen Klöpfen. Und gleich sehe ich dann wieder durch, dass das einen kleinen Stein in Bewegung bringt, der dann gesellschaftlich so relevant wird, bin ich gleich froh, bin ich in dieser Position im Kleintheater, wie ich bin. Aber unter den AktivistInnen, wenn mir jetzt jemand einladet und der sagt, ja, wir sind nicht barrierefrei, das tue ich mir wegen Energieressourcen nicht an, denkst du wieder, wir müssten mehr machen. Also, es kommt immer darauf an, welche Brille lege ich jetzt an. Und dann muss ich selber auch noch ein bisschen herausfinden, wenn ich was anlege.
Du hast gerade so ins Spiel gebracht, so dass der Stereotyp Behinderung, der auch im Team irgendwie vorhanden ist oder vor allem auch in der Gesellschaft. Und darum glaube ich, kommen wir jetzt vielleicht zu unserer Rubrik, wo wir zusammen Fettnapf-Frage genannt haben. Wir haben beim Konzipieren von dem Podcast und auch im Vorgespräch immer wieder darüber geredet, dass viele Menschen so Hemmungen haben, in Kontakt zu treten mit Betroffenen und nicht so recht wissen, wie damit umgehen. Vielleicht Angst haben, ihnen Fettnapf reinzutreten. Und dann gibt es aber auch Menschen, wo wir auch das Gefühl haben, die gumpen sowieso in eine Glunke so richtig gerne in den Fettnapf rein. Und darum haben wir wie so auch das Gefühl gehabt, es ist vielleicht der Rahmen und wir kreieren so eine Fettnapf-Rubrik, wo den ZuhörerInnen die Möglichkeit gibt, uns Fragen zu schicken, die sie sonst vielleicht nicht trauen würden zu stellen. Aber gleichzeitig ist es wie auch wichtig, dass vielleicht die Leute von diesen Fragen auch könnten triggert werden oder sie irgendwie finden, hey, ich habe nicht Lust, mich diesen Fragen auszusetzen. Und dann würden wir auch vielleicht anbieten oder sagen, dass sie vielleicht lieber 2 Minuten vorspulen, damit sie die Fragen gar nicht hören müssen.
Oder bei meinen Ausführungen vielleicht 5 bis 6.
Okay, aber bevor wir das machen, Jan, würde es mich gleich interessieren, bevor wir jetzt zu diesen Fragen gehen, wieso findest du es wichtig, so eine Rubrik zu machen? Weil ich frage mich schon gleichzeitig auch, geben wir dort nicht einfach auch Menschen den Raum, wo vielleicht einfach unsensibilisiert unterwegs sind?
Ja, aber wenn du es nie thematisierst, steckst du auch nie den Rahmen ab. Also wenn du es nie verbalisierst, wird es ja nie auch wegradiert. Also ich glaube, es braucht immer irgendwo ein Gefäß, gewisses dürfen ansprechen. Und ich sage immer, Fragen hilft. Mhm. Aber nicht jede Frage muss beantwortet werden. Also, ich bin immer der Meinung, wenn es Nein, danke. Also, wenn ich gefragt werde, irgendetwas und sage, Nein, danke, das wollte ich jetzt nicht beantworten, ist das Antwort genug. Mhm. Also, ich bin immer für einen offenen Dialog. Aber halt auch ein Nein ist eine Antwort. Und darum denke ich, kann man alles fragen. Und wenn man als Nein als Antwort genügt, dann ist es gut. Weil wenn man es nicht anspricht, gibt es ein Magengespür.
Ja, hoffentlich geben die Fragen dann kein Magengespür bei dir.
Bei mir
Aber genau, wir gehen jetzt einfach zu dieser ersten Frage. Und eben, wie die Jan schon gesagt hat, Jan kann einfach auch sagen, Nein, danke, ja. Habe ich nicht Lust zu beantworten. Und jetzt muss ich zu meinem Hütli gehen. Okay. Also gut, ich habe hier eine Frage rausgepickt, die ich dir jetzt stelle. Die Frage ist, die uns zugeschickt worden ist im Vorfeld, warum fühlt man sich besser, wenn man einem Menschen mit einer Behinderung hilft?
Das ist interessant. Also, ich glaube, grundsätzlich ist ein Mensch ein Rudeltier und hilft anderen Gesellschaft. Also, helfen ist in unserer Natur drin. Und es kommt dann immer darauf an, wenn man, also, ich muss es so aufdrüllen. Wenn ich jetzt eben bei einer Situation, wo mir jemand sagt, soll ich jetzt ihnen helfen, einsteigen oder aussteigen, und ich dann wirklich die Hilfe brauche, dann bin ich sehr dankbar und dann haben wir Win-Win. Wenn jetzt aber jemand, und das gibt's, so wirklich jede Situation analysiert und sieht, der kann ich helfen, der kann ich helfen, und es aber mehr ums Helfen geht, als das Zuhören, ob der andere wirklich Hilfe braucht. Also, das Beispiel, wenn ich jetzt selber einsteigen kann und jemand kommt, kann ich dir helfen? Und ich sage, nein, es geht, danke. Und sich dann die Person gleich so aus dem Affekt raus, ja, dann mache ich etwas für mein Karma. Und mir dann gleich so will ihnen helfen, dann ist es kontraproduktiv. Also würde ich sagen, helfen ist im Grundsatz in uns Menschen drin. Egal wer, aber es kommt immer darauf an, Grenzen und das Individuum gleich abzufragen, ob ich helfen will. Und mir geht es dann aber auch nicht darum, wenn ich das selber kann, bin ich nicht verpflichtet, als sogenanntes hilfsbedürftiges Wesen, dass dieser Person besser geht, mir dann zu helfen, dass ich dann sage, ich muss jetzt schauen, dass es ihm gut geht, darum dürfen wir jetzt helfen. Es ist immer so, es miteinander. Also helfen ist auch ein Miteinander. Jemand braucht Hilfe und jemand will Hilfe geben, dann ist es gut. Also es ist so wie ein gewisser Deal. Mhm. Aber wenn ich sage, nein, ich brauche keine Hilfe, dann kann noch so lange sich gut fühlen, dann muss man nicht helfen. Also es kommt immer darauf an, auf die Situation, mhm, auf die Frage. Grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, dass man sich gut fühlt, wenn man hilft. Weil ich merke dann auch, und das ist dann halt manchmal auch so, nicht bei jeder Person weiss ich, die mir hilft, was denkt er jetzt über mich. Mhm. Und es hat auch schon Situationen gegeben, wo dann das Helfen zu ganz abstrusen Wegen geführt hat, dass nachher jemand blind ausgeraubt worden ist, wo jemand geholfen hat und gesagt hat, ich kann sie gerade dort hinführen und ganz an einem anderen Ort angeführt worden ist und ausgeraubt worden ist. Also, helfen ist immer so ein gemeinsamer Deal. Weil ich muss mich dann auch immer wieder als hilfsbedürftig kennzeichnen. Also, darum bin ich immer froh, dass es Leute gibt, die helfen, aber auch Leute, die respektiere, wenn sie mir helfen, dass ich darf Nein sagen. Mhm. Aber ich kann das schon auch verstehen. Auch ich fühle mich gut, wenn ich jemandem helfen kann, der jetzt das Nadel irgendetwas muss erklären. Ich habe das menschliche Bedürfnis meiner Schwester, meiner Mutter oder jemand, der mich nach dem Weg fragt, zu helfen, wo ist jetzt klein Theater? Und da habe ich auch Freude, weil da kann man über das noch reden. Also, der Anspruch als Helfer kann auch verbinden. Also, es ist so ganz ein interessantes Feld. Es hat viel mit Grenzeinhalten, Grenzüberschreitungen zu tun. Und das können nur zwei Individuen miteinander selber aushandeln.
Mhm. Aber es hat ja schon auch ein bisschen, kann es schon auch den Aspekt drin haben von so einem Egoismus im Helfen. Das darf man das wie nicht für sich selber machen. Oder so habe ich dich richtig verstanden. Es geht nicht darum, ich helfe, damit ich mich nachher gut fühle.
Also wenn es mir wirklich auch hilft, bin ich natürlich froh, dass das ich noch, also, oder sie sich noch gut fühlt. Okay. Aber es darf nicht der Treiber sein, sondern es muss ein offenes Ohr sein.
Ja.
Braucht die Person mit Behinderung wirklich Hilfe? Mhm. Oder gehe ich nur vom Stereotyp aus, braucht jetzt das Hilfe, weil ich das als hilfsbedürftig anschaue?
Mhm. Und du, also, wenn jetzt jemand dir die Hilfe anbietet, oder holst du die Hilfe aktiv, oder bist du auch froh, wenn dir Leute Hilfe anbietet?
Ich bin eher jemand, der aktiv Hilfe einfordert. Ja. Also, ich kann sagen, drückst mir jetzt den Knopf da beim Zug oder holst mir das gerne bitte ab. Mhm. Was ich einfach nicht kann haben, ist eben das mit dem Karma, wenn ich sage Nein, danke. Oder es gibt dann noch die Spezies, wenn ich sage Nein, danke, es geht, wo dann auch schaut, ob es wirklich geht. So, und dann denke ich, ja, für das Voyeuristische habe ich jetzt auch nicht übergegangen, bitte weiter. So, also, dann würde ich auch gerne so genommen werden, wenn ich selber sage, ich brauche keine Hilfe. Dann kann ich gleich froh sein, dass ich ein Sinnesbedürfnis hatte und gefragt habe. Aber nachher war dann das auch gewesen. Also, ich bin eher der aktiv Hilfe einfordert. Aber es gibt auch manchmal, dass ich sage, kannst du mir schon helfen und etwas, du, ich habe gerade einen Termin, ich muss weiter. Und dann stehe ich gleich auch da. Also, das ist immer ein schmaler Grat. Wollen zu helfen, dann muss dann die zeitliche Komponente vom Gegenüber auch stimmen.
Okay, ja, das stimmt. Merci vielmals für die Antwort und dass du dich diesen Fragen aussetzt. Wir hoffen, die Fragen sensibilisieren ein bisschen den einen oder anderen. Und aber wie gesagt, wenn euch eine Frage im Kopf umschwirrt, dann könnt ihr uns die schicken, zögert nicht, uns die schicken und vielleicht tun wir sie dann das nächste Mal aus unserem Töpfchen rausfischen. Aber jetzt, du hast mir vorher schon mal kurz angedeutet, müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen, weil unsere Zeit ist schon fast am Ende, die Zeit rast. Von dem sind wir auch ausgegangen, wenn wir zwei zusammen reden. Ja. Aber gleich jetzt noch so der letzte Input oder die letzte Frage an dich, so, wenn du an Inklusion denkst oder so in die Zukunft. Hast du so eine Vision für die Inklusion? Also so im Sinne von was wäre, wenn, Pünktli. Kannst du dort irgendwie so deine Gedanken mit uns teilen?
Inklusion betrifft uns alle. Also wir müssen aufhören, auch Community-Arbeit ist sehr wichtig, aber das Intersektionelle, also wir müssen uns zusammenschliessen für eine neue Gemeinschaft. Und da betrifft es alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, alt, jung, POC, LGBTQ. Und wenn die alle sogenannten Randgruppen würden zusammenstehen und in eine Richtung gehen, wären wir gleich mal eine grosse Gemeinschaft, weil wir müssen uns ein Gärtchen denken. Ich denke, wenn es allen hilft, ist es auch für alle einfacher. Und das ist da meine Vision, dass man mehr Synergien zusammenschließt, wieder immer nur. Und das sehe ich auch bei uns im Thema Behinderung, oder? Wir sind alles unter dem Deckmantel Behinderung. Aber da gibt es eine Abstufung einfach Hörbehinderung, Sehbehinderung, Sinnesbehinderung, kognitive Behinderungen. Und das ist gut, dass man das benennt, aber nachher in der Arbeit geht es allen um das Gleiche, um Hürden abbauen. Und da hilft es manchmal nicht, wenn dann die Maximalforderungen, also das gibt es ein schönes Beispiel, bei so Randstein ist für sehbehinderte Leute der Randstein sehr wichtig, dass er höher ist. Für mich als Mobilitätsbehinderte würde ich es gerne flach haben. Und dort der Dialog und die Lust zum Dialog, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Also nicht die hundertprozentige Maximalforderung, sondern was hilft zusammen? Und das ist, zusammen ist eine neue Maximalforderung, eher konstruktiv wie jeder selber. Und dann ist er noch frustriert auf die andere Gruppe und denkt, die dummen Rohstoffe. So, also mehr miteinander, mehr zusammeneinander und vor allem reden hilft schon, das merken wir jetzt da auch. Aber nachher irgendwann mal wieder das Handeln kommen. Und ich bin immer ein Freund von Try and Error. Weil ich kann noch so viele Gedankenschlösser haben im Kopf. Ich kann es aber erst ertesten, wenn ich es probiere. Darum Mut zum Scheitern auch ein bisschen, weil dann kannst du wieder korrigieren. Und das bin ich mir ein bisschen, das sind so verschiedene Inputs, die ich mir in der Zukunft mehr von diesen Gruppen würde erhoffen.
Danke vielmals. Wir sind jetzt, glaube ich, wirklich am Ende von unserem ersten Podcast angekommen. Wir haben es geschafft, Jan. Unsere erste Folge ist jetzt dann gerade im Kasten.
Und sie fühlt sich gut an.
Sehr schön. Aber jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate, weil das ist eben die erste Folge von hoffentlich vielen. Im nächsten Monat reden wir mit der Silvia Pohl. Sie ist Professorin für Sonderpädagogik, Inklusion und Diversität an der PH Zürich. Und einen Monat darauf geht es dann auf Deutschland. Jan geht ins Gespräch mit der Autorin und Aktivistin Laura Gilhardt. Sie schreibt über das Leben im Rollstuhl und setzt sich seit vielen Jahren auch für mehr Inklusion ein. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Und dann, und jetzt bräuchte es so einen kleinen Trommelwirbel.
Leo, Leo, Leo. Genau. Weil, es gibt den ersten Live-Podcast unter dem Label Inklusion und Philosophie mit dem Mareike Sprecher. Und das wird sehr interessant und es gibt schon in unserer Programmzeitung den Hinweis, 27. März. Und das wird sicher cool. Und ich freue mich auf auch Feedback. Auf Spotify kann man sicher Feedback hinterlassen. Man kann auch uns schreiben, jangraf@kleintheater.ch oder bei dir, genau. valeriastocker@kleintheater.ch. Wir sind immer, eben, Inklusion ist ein gesellschaftliches Projekt, darum sind wir auch sehr gerne für Feedback offen. Also auf meiner Seite ist das so, ich hoffe auf dich drauf.
Definitiv.
Und schauen wir mal, wie die Geburt stattfindet von diesem Podcast. Und ich möchte auch dir ein grosses Dankeschön sagen für die Zusammenarbeit, jetzt schon, und auch für die konstruktiven, reibungsvollen Diskussionen, die wir zwei immer haben. Die bringen mich auch weiter und danke dir vielmals.
Ja, danke dir vielmals und eben schön, wenn ihr wieder einschaltet und vor allem auch weiterverzählt von unserem Podcast und geht Ticket kaufen für die Live-Veranstaltung, die Jan schon geteased hat. Ja, bis gleich, oder Jan?
Bis ganz, ganz gleich.